Willkommen zum TV-Podcast. Willkommen zu den großen Sinnfragen. Der Multilabel-Modefilialist wurde unlängst von seiner Eigentümerin Isabella Göbel aus der mittlerweile vierten Insolvenz gerettet. Überraschend, denn auch P&C war interessiert und hat ein Angebot abgegeben. Und jetzt, Ende gut, alles gut für Sinn? Das kann mein Kollege Hagen Seidel einschätzen, jetzt hier im TV-Podcast. Mein Name ist Judith Kessler. Hallo. Hagen, schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Schön, dass ich da bin.
Das finde ich auch. Hagen, also die Gläubigerversammlung hat unlängst Isabella Göbel den Zuschlag erteilt. Ist das Insolvenzverfahren von Sinn damit entledigt?
Bisher ist es noch nicht erledigt. Und nach dem, was man da schon alles erlebt hat, haben einige Leute auch noch Zweifel, ob es denn wirklich so erledigt ist. Es gibt immer wieder Gerüchte, dass es noch Einsprüche von der Seite P&C gibt. Bisher waren die aber noch nicht zu erkennen. Deswegen würde ich eher mal davon ausgehen, dass das Ergebnis so steht und dass dann mutmaßlich Ende Juni dieses Insolvenzverfahren beendet sein wird.
Aber warum ist Sinn überhaupt in diese Schieflage geraten und das ja dann auch schon zum vierten Mal?
Zum einen waren das die, ja, man kann doppeldeutig sagen, handelsüblichen Gründe. Steigende Kosten, die schlechte Konsumstimmung, die Leute kaufen weniger, weil sie weniger Geld in der Tasche haben. Dazu gibt es aber einige selbstgemachte Punkte, zum Beispiel das IT-Thema, die Systeme, SAP, jeder, der das schon mal erlebt hat, weiß, in welche Richtung es geht. Das ein solches System zu ersetzen, ist wahnsinnig aufwendig, teuer und oft geht einiges daneben. In diesem Fall war die Finanzplanung, 1,5 Millionen sollte es kosten, es sind dann 5 geworden. Dann kamen Standortprobleme dazu, Oberhausen, Zentro, Superladen, der war, 15 Monate geschlossen, wegen Umbauten und wegen anderer Probleme und kam 15 Monate lang halt kein Geld rein. Dazu noch einige Neueröffnungen, die von vornherein strittig gewesen sind. Hildesheim zum Beispiel hat 3 Jahre geöffnet. Die haben nie laut Bilanz 1 Euro verdient. Und es gab noch andere und das kam dann zusammen und dann ging es halt irgendwann nicht mehr. Viele Lieferanten haben das natürlich mit Bedauern gesehen, weil mir sagen viele, mit einem vernünftig gemanagten Sinn kann man als Lieferant schon durchaus Geld verdienen, auch mit dem hohen Depotanteil. Man muss halt die Marktbedeutung sehen. Sinn hat knapp 40 Filialen in 34 Städten und Multilabel, mittleres Segment, da gibt es halt nicht so viel. Es gibt halt P&C, es gibt Galeria, aber und es gibt kleinere Ketten, aber in dieser Größenordnung ist das natürlich ein enorm wichtiger Kunde für die Lieferanten, für die Hersteller. Und wenn der wackelt oder möglicherweise unter das Dach eines Großen wie P&C gegangen wäre, das hätte nicht gerade für Jubel gesorgt.
Jetzt wurde das Insolvenzverfahren im August begonnen und hat bis heute im Prinzip angedauert. Also ein verhältnismäßig langes Verfahren. Und du sagst auch ein eher ungewöhnliches Verfahren. Was war denn konkret das Besondere daran?
Es sind ein paar Besonderheiten dabei, die ein bisschen ins Juristische gehen. Ich versuche das mal möglichst wenig juristisch auszudrücken, weil ich halt auch selber kein Jurist bin, um es trotzdem klar zu machen. August gestartet, sagtest du ganz richtig, im Eigenverwaltungsverfahren. Und im Dezember, dann plötzlich der große Knall. Aufgrund einer Streitigkeit in der Geschäftsführung von Sinn wurde das Eigenverwaltungsverfahren in ein klassisches Insolvenzverfahren umgewandelt. Unmittelbar danach ist der Geschäftsführer Thomas Wanke gegangen. Das kann man vielleicht unschwer schließen, in welche Richtung dann dieser Zwist gelaufen ist. Die zweite Geschäftsführerin oder eigentlich die erste ist Frau Göbel, die Gesellschafterin. Die war dann alleine in der Geschäftsführung und es gab dann ab sofort, wie gesagt, ein klassisches Insolvenzverfahren. Und relativ bald meldete sich dann P&C mit Interesse. Es kam vor allem dadurch raus, dass das Unternehmen aus Düsseldorf beim Kartellamt die Übernahme schon mal angefragt oder angemeldet hatte, vorsorglich. Und damit war das natürlich öffentlich. Es hieß immer, auch Frau Göbel würde ein Angebot abgeben wollen mit Unterstützung aus der Industrie. Da war aber lange Zeit nichts zu sehen. Und dann im April schlagartig erst kam der Insolvenzplan von P&C und ein paar Tage danach auch noch einer von Frau Göbel. 2 Insolvenzpläne in einem Verfahren ist absolut ungewöhnlich. Normalerweise gibt es vorher eine Auswahl, der mutmaßlich Beste kommt sozusagen in die Gläubigerversammlung und dann wird nur darüber abgestimmt. In diesem Fall gab es zwei.
Wie offen war denn das Rennen dann tatsächlich?
Das Rennen war ziemlich offen und es wurde immer spannender eigentlich, je näher dieser Termin der Gläubigerversammlung gekommen ist. Und das, gut, wir haben jetzt gerade eine Kanzlerwahl erlebt oder einen Versuch der Kanzlerwahl. Möglicherweise war diese Veranstaltung, über die wir heute sprechen, in puncto Mehrheitsbeschaffung besser vorbereitet als das, was in Berlin passiert ist. Sag ich mal so aus der Ferne und Politikunkundiger. Das hatte wirklich was für einen Wahlkampf. Mit Ansprache natürlich von Vermietern, auch von Lieferanten, obwohl die so richtig nicht die großen Gläubiger waren. Natürlich auch Medien und die Veranstaltung, die Gläubigerversammlung war an einem Montag. Das ging wirklich übers Wochenende, wo Gläubiger untereinander Kontakt hatten. Was macht ihr? Wofür stimmt ihr? Mit Externen, was meinen sie denn? Und mit der Frage, wie verhalten wir als Lieferant uns denn jetzt, damit wir nicht aufs falsche Pferd setzen? Also wenn wir für P&C stimmen und Frau Göbel behält, was ist denn das für unser Geschäft? Was hat das zu bedeuten? Und das war wirklich richtig spannend bis zuletzt. Und es war lange Zeit nicht ganz klar, in welche Richtung es gehen würde. Dann gab es eine Probeabstimmung, habe ich mir erzählen lassen. Und da funktionierte die Technik nicht. Und man hat wohl richtig, richtig lange gewartet. Und da sollen wohl einige Fingernägel etwas kürzer geworden sein in dieser Wartezeit.
Also da wurde richtig hinter den Kulissen noch gewirbelt und taktiert.
Genau, das hatte viel von Wahlkampf und so eine Mischung, so eine Art Koalitionsverhandlungen während des Wahlkampfs, wenn man das übertragen will. Vielleicht ist das Bild ein bisschen schräg, aber so ganz schief ist es nicht.
Ja, Hagen, du warst relativ nah dran. Nimm uns mal mit, hinter die Kulissen, was ist da passiert konkret?
Jetzt wird es wieder ein bisschen komplizierter. Bei so einem Verfahren sind ja die Gläubiger in 5 Gruppen eingeteilt und jede Gruppe muss halt eine Mehrheit bieten. Und zum einen die Mitarbeiter von Sinn, viele stellten sich sehr offen hinter Frau Göbel. Und dann gab es die Bundesanstalt für Arbeit, die ja 3 Monate lang das Insolvenzgeld gezahlt hatte. Die war in derselben Gruppe. Und da weiß man natürlich nicht, sondern eine Behörde, wie stimmt die ab? Das war das große Rätselraten. Vermieter. Gab es natürlich auch Angebote und Verpflichtungen. Und wenn ihr für mich stimmt, dann verpflichte ich mich, noch länger zu mieten. Es gab auch wieder von Sinn eine Mail, die war fast rührend. Da hatten die Mitarbeiter offenbar ein neues Logo gebastelt. We love Sinn stand drüber. Mit der Bitte mutmaßlich an die Vermieter, doch für Frau Göbel zu stimmen. Und solche Geschichten. Dann sowieso Durchstechereien. Wenn wir es bekommen, dann machen wir das und das zum Wohle von Sinn. Das stand dann aber nirgends. Das war also Stimmungsmache. Das war schon recht spektakulär. Habe ich so in dem Ausmaß in der Branche bisher noch nicht erlebt.
Du hast ja beide Angebote oder besser gesagt Insolvenzpläne vorliegen. Worin haben die sich denn konkret unterschieden? Also beide boten ja den Gläubigern ungefähr dieselbe Summe, oder?
Genau, das waren 12,5 Millionen Euro. Sowohl der eine als auch der andere. Das wäre eine Quote von 29%. Das ist schon mal nicht schlecht. Vielleicht geht die Quote sogar noch höher. 42 Millionen Euro waren angemeldet als Schaden. Die sind aber noch nicht alle anerkannt. Also wenn die Summe noch sinkt, dann steigt natürlich die Quote für die Gläubiger. Und so zur Erinnerung, bei Galeria hatten wir immer niedrige einstellige Sätze. Da ist das hier deutlich besser. Der große Unterschied war, wo kommt das Geld her? Wo kommen diese 12,5 Millionen her? Bei der Peek & Cloppenburg-Seite war das vor allem ein Darlehen, 8,5 Millionen Euro, das auch wohl beim Insolvenzverwalter schon deponiert worden war. Sie sollte wohl über 48 Monate laufen und war natürlich verzinst. So genau verrät einem natürlich keiner, wie es verzinst gewesen wäre. Aber was man so hört, weil die Verzinsung schon deutlich höher ist, das, was eine Bank so verlangt. Und das hätte das Unternehmen dann natürlich zahlen müssen. Also 8,5 Millionen Darlehen und 4 Millionen sollte das Unternehmen selber bringen und das sollte dann an die Gläubiger gehen. Auf der anderen Seite, ja, bei Göbel wären es knapp 1,2 Millionen gewesen, die sie selber als Eigentümerin, als Gesellschafterin ins Unternehmen gibt. Also kein Darlehen. Dann ein kleines Darlehen, 1 Million. unbekannter Herkunft. Ich schätze mal Lieferanten, Vermieter, die für die Göbelseite waren. Und der dicke Brocken, 10 Millionen, sollen aus dem Unternehmen selber kommen. Die Vorgespräche hatten halt Zusagen gebracht, so hört man von Vermietern. Zahlungsziele wurden gestreckt. Mitarbeiter verzichten auf Teile von Weihnachts- und Urlaubsgeld. Und das sollte halt diese gut 10 Millionen zusammenbringen. Ganz mutig, ganz sportlich, können wir vielleicht nachher noch drauf kommen. Die Frau Göbel hätte eher gezahlt. P&C hätte sich etwa ein Jahr mehr Zeit gelassen. Das sieht jetzt relativ eindeutig aus, aber da das Unternehmen das Geld ja erst verdienen musste, wäre da halt die längere Laufzeit vielleicht gar nicht so unrealistisch gewesen. Das Geld muss halt erstmal reinkommen. Dann gab es den Punkt mit der Beschäftigungssicherung. Frau Göbel versprach, bis Ende 2028 keine Stellen zu streichen. P&C war ein Jahr weniger, bezog aber auch den Leitenden nicht mit ein, dass es da schon einen kleinen Unterschied gab und dann noch Details. Frau Göbel versprach, bei Versetzungen müssten die Menschen dann nicht weiter als 20 Kilometer fahren. Das war zum Teil schon ganz, ja, manchmal war es schon ein bisschen putzig. Was das Konzept betrifft, war P&C nicht wirklich klar. Man hörte immer wieder, sie wollten Sinn eigenständig lassen, so als Zweitmarke. Und es gab auch dann so Hinweise, möglicherweise machen wir dann auch kleinere P&Cs zu Sinns, sodass also am Ende sogar mehr Sinn-Stores geben würde. Das war aber nicht vergünft. Das hörte man, wenn man das hören wollte. Bei Frau Göbel im Prinzip weiter so, hoher Depotanteil, Garantie für alle Standorte. Und noch ein kleiner Unterschied vielleicht. P&C wollte bei der Warenkreditversicherung mit Euro del Credere weitermachen und Frau Göbel die Katak ins Haus holen. Die Euro del Credere hatte, meine ich, alle 4 Insolvenzen gemacht bisher. Der Vertrag war bis Ende 2026 mit Euro del Credere. Danach kommt jetzt die Katak.
Also wenn man da jetzt so drauf schaut, dann scheinen das alles Details. Also es ist immer noch nicht so ganz klar, warum konkret hat Isabella Göbel gewonnen und ist P&C unterlegen? Und warum gab es da auch offenbar so eine Unterstützung aus der Branche für Isabella Göbel? Wo kommt das her?
Ja, jetzt kommt die TV-Wahlanalyse nach jeder Wahl. Nein, so genau wissen wir es natürlich nicht. Aber ich glaube, ein ganz großer Punkt war die Unsicherheit, gerade von Vermietern und Lieferanten. Was passieren würde, wenn P&C den Zuschlag bekommen würde, dann würde P&C noch größer, noch mächtiger am Markt könnte vielleicht Konditionen noch stärker durchdrücken. Da haben ja auch so einige Partner nicht so gute Erfahrungen mit dem Unternehmen gemacht. Das wollten die natürlich nicht. Eine eigenständige Kette Sinn, selbst wenn es vielleicht nicht mehr 40 Outlets gewesen wären, wäre denen natürlich viel, viel lieber und wäre auch viel, viel besser für die Zukunft der Lieferanten. Ebenso wie der Vermieter. Insbesondere was, das Thema hatten wir bei Galeria ja auch schon, was Doppelstandorte betrifft. Da gibt es, glaube ich, 10 oder 12 davon. Man wollte nicht so richtig die Versprechung glauben, dass die auf Dauer parallel laufen würden, wenn P&C den Zuschlag bekommen würde. Bei Frau Göbel hatte man da weniger oder keine Zweifel. Das waren, glaube ich, so die wesentlichen Punkte. Und so ein bisschen hing vielleicht auch noch die Insolvenz von P&C nach, die einige Lieferanten wahrscheinlich ziemlich getroffen hat. Und da war man, glaube ich, da schon noch ein bisschen unamused. Aber ich glaube, letztlich war es dann nicht Emotion, die dazu geführt hat, sondern tatsächlich Kalkül und rechnerisches Überlegen, mit wem haben wir eine bessere Chance. Grundsätzlich muss man aber, glaube ich, leider sagen, ich hoffe, Frau Göbel nimmt mir das nie allzu übel, das Votum war auf jeden Fall nicht nur ein Ja zu Frau Göbel, sondern im großen Maße auch ein Nein zu P&C, denke ich jedenfalls.
Und trotz allem, ist es jetzt ein Happy End für Sinn oder hältst du da noch einen zweiten Plot-Twist für möglich?
Wow. Ja, Happy, Ja, End, ich weiß nicht. Also Sinn und Frau Göbel, die haben sich natürlich sicherlich Zeit erkauft damit. Bis Ende des Jahres haben sie auf jeden Fall Ruhe. Aber von diesen 10 Millionen, die ich vorhin angesprochen habe, die Frau Göbel aus dem Unternehmen an die Gläubiger gibt oder geben muss, laut Vertrag Ende dieses Jahres, das ist die richtig sportliche Herausforderung. Wir wissen alle, wie die Branche draußen funktioniert. gerade im mittleren Markt. Und dieses Geld muss das Unternehmen natürlich erstmal einspielen. Also sie müssen jetzt nicht die kompletten 10 Millionen Ende des Jahres weitergeben, sondern 8 davon. Aber 8 ist offen. Ganz schön heftig. Zumal Sinn, ich weiß nicht, ob sie jemals so viel Geld verdient haben, dass man da mal locker 8 Millionen rausziehen kann. Das ist schon eine richtig sportliche Geschichte. Und ob das funktioniert, ist, muss man halt sehen. Hängt natürlich auch wirklich von der Konjunktur ab, denke ich mal. Ein Punkt, den ich auch noch wichtig finde, ist das Management. Ich hatte das schon angesprochen. Frau Göbel ist im Moment die einzige Geschäftsführerin. Und ob das reicht in diesen Zeiten, da habe ich so meine Zweifel. Man muss halt sehen, nach der Vorgeschichte, wer kommt da? Wer macht denn diesen Job? Wenn vor allem das mit den 8 Millionen nicht funktioniert, ja, dann werden möglicherweise die Karten wieder neu gemischt. Und ich kann mir vorstellen, dass man im Hause P&C oder bei der Holding in der Schweiz die Dateien zum Thema Sinn noch nicht gelöscht hat.
Warten wir ab, was passiert.
Eine Frage, die ich immer wieder gehört habe, war, was will P&C eigentlich mit Sinn? Jetzt bist du die größere Expertin für P&C, jetzt frage ich dich das. Wozu, was sollte das? Wozu wollte Patrick Kloppenburg diesen kleinen Konkurrenten haben?
Ja, die Fragen habe ich natürlich auch mit vielen diskutiert und also selbst Insider haben da auch einige Fragezeichen gehabt. Wenn man es ganz einfach beantworten will, dann würde ich sagen, also when in trouble, double. Also wenn man sich anschaut, also im deutschen Markt ist POC ja seit Jahren unter Druck und kann da eigentlich auch organisch kaum noch wachsen oder tut es zumindest nicht. Die Dynamik kommt da ganz klar über die Expansion in Osteuropa und damit über die Gesellschaft in Wien. Und wenn man sich hier den Markt anschaut, dann sieht man ja, dass generell der Multibrand-Handel sich konsolidiert. Also wir sehen ja Insolvenzen nicht nur von Filialisten wie Sinn, aber auch von zahlreichen kleineren Häusern und einer Reihe Lieferanten leider, die diesen Trend bestätigen. Und gleichzeitig beobachten wir natürlich in dieser Zeit, dass auch große Platzhirschhäuser expandieren. Also ich denke da zum Beispiel an L&T, die unlängst den insolventen Menswear-Filialisten Wormland übernommen haben. Engelhorn startet ein neues Projekt in Luxemburg, will ein zweites Sporthaus in Mainz eröffnen. Und selbst wenn man auf die Ebene darunter schaut, also auf kleinere Regionalfilialisten, sieht man da einen Böckmann, der auch in den vergangenen Jahren eine Reihe von Häusern übernommen hat. Also auch für den Multibrand-Markt gilt im Prinzip Size Matters. Ja, und damit Sinn hätte P&C rund 40 Filialen hinzugewonnen, mit verhältnismäßig wenigen Doppelstandorten. Also um die 40 Filialen, in denen man dann auch P&C Eigenlabel weiter vertreiben könnte und möglicherweise auch einen höheren Anteil als in den P&C Häusern. Also sind es da ja nochmal kommerzieller in der Aussage, als P&C das ist. Und einige Mitarbeiter, die schon länger in der Firma sind, erinnern sich noch, dass es schon einmal ein Konzept diskutiert wurde, intern so eine Art P&C Light aufzusetzen, zu entwickeln, also ein kommerzielleres Konzept, das quasi dann unter anderer Flagge firmiert, um der Store-Brand P&C nicht zu schaden. Und das liegt ja möglicherweise noch in den Schubladen in Düsseldorf und könnte dann auch unter dem Namen Sinn möglicherweise realisiert werden.
Jetzt hat ja Patrick Kloppenburg ebenso wie seine Schwester, ich glaube 2 Tage nach dieser Sinnentscheidung bekannt gegeben, dass er sich aus dem Operativen zurückziehen will. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das eine Schmollentscheidung war. Wenn ich Sinn nicht kriege, dann spiele ich nicht mehr mit. Das war geplant, oder?
Ja, natürlich. Also wir haben ja schon im Februar über die geplante Umstrukturierung berichtet. Stefano Della Valle ist seit Jahresbeginn an Bord, also der Nachfolger von Patrick Kloppenburg im Verwaltungsrat und als CEO. Und er ist gestartet Anfang des Jahres und es war im Grunde genommen intern schon klar, dass er auf Patrick Kloppenburg folgen wird.
Kann man denn vorhersagen, was sich ändern wird unter Della Valle als Führungskraft Nummer 1?
Ja, es bleibt abzuwarten. Also Della Valle hat ja seine Karriere bei Rinascente, also der italienischen Department Store Kette, gestartet und hat für die thailändische Central Group die European Department Store Group aufgebaut. Also Central hat ja nacheinander eine Reihe europäischer Department Stores aufgekauft, also eben Rinascente, auch die KDW Group und Illum in Kopenhagen. Also zumindest danach sind noch einige dann hinzugekommen, aber zu Zeiten Della Valles waren es die 3. Und seine Aufgabe war es dann, unter dem Dach der Central Group Europe eben diese einzelnen Häuser zu integrieren. Also durchaus Fähigkeiten, die ihm im P&C-Konzern, der ja eine wachsende Komplexität bekommt, zugutekommen. Ja, und ansonsten kann man über Dellavalle sagen, dass also Leute, die ihn kennen, sagen, er ist ruhig und analytisch und er gilt als guter Zuhörer und jemand, der seine Mitarbeitenden gern in Entscheidungen einbindet. Also man kann sagen, möglicherweise durchaus ein Kontrastprogramm.
Aber wenn du sagst, Dellavalle hat bei Central natürlich viel dazu gekauft und integriert, jetzt ist er bei P&C, dann könnte man ja noch schließen, das soll er da auch machen. Und soll vielleicht das machen, was der Patrick Kloppenburg in diesem Fall, in dem letzten Fall nicht geschafft hat. Der ist ja immerhin noch, der Patrick Kloppenburg, der größte Anteilseigner.
Naja, also Dellavalle hat ja nicht aktiv zugekauft. Das waren ja dann schon noch die Eigner, die Eigentümerfamilie, die da die strategischen Entscheidungen, was Akquisitionen anging, getroffen haben. Und also stimmt, Patrick Kloppenburg ist der Mehrheitseigner und ist auch noch Generalbevollmächtigter der Stiftung in Liechtenstein, die über allem steht quasi. Also es bleibt abzuwarten, wie viel er sich weiter konkret einbringt. Er gilt ja als durchaus machtbewusst. Interessant vor dem Hintergrund möglicher Akquisitionen weiterer, finde ich eine weitere Personalie. Und zwar hat im Zuge der Umstrukturierung David Sidney Baas seinen Posten als General Counsel abgegeben. Dazu muss man wissen, Baas gilt als der Architekt der Holdingstruktur, unter der der Konzern seit rund 4 Jahren geführt wird. Und er soll sich künftig um M&A-Projekte kümmern. Und das wurde so explizit kommuniziert. Und ist möglicherweise ein Hinweis, dass da vielleicht noch mehr geplant ist.
Zum Beispiel, wo muss man da hingucken? Vielleicht jetzt ganz ergebnisoffen, in welche Himmelsrichtung vielleicht?
Naja, also es gibt ja schon länger einige Gerüchte im Markt, zu denen sich P&C naturgemäß nicht äußert. Also am wahrscheinlichsten von den Namen, die gerade so kursieren, halte ich P&C Hamburg. Also wir gucken nach Norden. Also das ist ja eine Übernahme, die längst fällig ist. Also man kann den Kunden ja kaum verständlich machen, dass es 2 Unternehmen gleichen Namens gibt. Also selbst Galeria und Karstadt haben sich ja vereinigt, wobei man da, das ist vielleicht auch kein gutes Beispiel. Auf jeden Fall sind hier die Synergien sicherlich am größten. Man muss aber wissen, also beide Unternehmen haben zwar den gleichen Namen, sind kulturell aber sehr unterschiedlich. Also die Lieferanten, mit denen ich spreche, schätzen P&C Nord sehr, und weil da eben kaufmännische Tugenden wie unter anderem Verbindlichkeit und Verlässlichkeit noch wirklich kultiviert sind. Und bislang hat Hamburg auch P&C Düsseldorf immer eine Absage erteilt. Aber auch hier gilt, der Markt wird nicht einfacher und die Zeiten ändern sich. Möglicherweise ist da das früher Undenkbare jetzt unter neuen Vorzeichen möglich. Als weiterer möglicher Kandidat wird dann auch PKZ gehandelt, also Konzept aus der Schweiz. Das ist schon sehr nah an P&C, würde also sicherlich Sinn machen und auch gleich den Schweizer Markt erschließen. Also das halte ich auch nicht für ausgeschlossen.
Bräuninger ist ja offiziell auch am Markt und man hört natürlich auch, P&C war natürlich auch im Datenraum. Irma, hältst du von den beiden was für wahrscheinlich?
Ja, Bräuninger, also ich halte eigentlich beide nicht für so naheliegend. Also Bräuninger hat ja Riesenimmobilien. P&C hat jetzt schon Schwierigkeiten, seine Flächen zu bespielen, verkleinert gerade seine Weltstadthäuser. Interessant könnte da das Immobiliengeschäft sein, klar, und vor allen Dingen das Online-Geschäft. Im E-Com hat sich P&C ja bislang nicht wirklich hervorgetan. Alles in allem habe ich teilweise den Eindruck, dass hier mit Namen um sich geschmissen wird und platziert wird. Und das zahlt natürlich alles so auf das Narrativ von P&C ein, als der starke Protagonist im Multibrand-Handel. Also alles in allem ein Storytelling, das einen vielleicht selbst attraktiv für Käufer macht. Also who knows, wir können an dieser Stelle nur spekulieren. Und wenn es wieder News gibt von P&C, dann halte ich dich auf dem laufenden Hang. Und zu Sinn, dann kommst du wieder vorbei.
Ja, wunderbar.
Hagen, danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.
Ich danke auch. Tschüss. Tschö.
Das war mein Kollege Hagen Seidel und das war der TV-Podcast für diese Woche. Wie immer freuen wir uns über Feedback unter podcast@taxiwirtschaft.de. Mein Name ist Judith Kessler, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Donnerstag.